Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ralf Bollmann, Korrespondent für Wirtschaftspolitik bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Schönen guten Tag, herzlich willkommen im Studio.
Guten Tag.
Wir sortieren die Themen dieses Tages hier gemeinsam. Das sind ja in der Regel Sachen, die wirklich passiert sind. Ich sage Ihnen vorsichtshalber mal, was nicht passiert ist. Die Queen ist nicht gestorben, auch Brigitte Bardot ist nicht gestorben und Pelé, der Fußballspieler, lebt auch noch. Der französische Radiosender RFI hat die drei und noch ungefähr 100 weitere Prominente mit einem Nachruf gewürdigt online. Das war allerdings ein Versehen, ein technisches Problem, bei dem die Texte auf einmal veröffentlicht wurden. Und jetzt fragen sich natürlich viele, warum gibt es schon fertige Nachrufe, wenn die Leute noch leben? Ich glaube, Herr Bollmann, so ehrlich muss man sein. Ich vermute mal, bei Ihrer Zeitung gibt es auch vorsichtshalber schon mal Texte, die man im Fall der Fälle schnell hervorholen kann, oder?
Also bei uns im Ressort nicht, um ganz ehrlich zu sein. Das ist zwar immer ein bisschen nervenaufreibend, wenn dann doch mal jemand kurz vor Redaktionsschluss stirbt, aber so eine Panne wie da in Frankreich kann bei uns zum Glück nicht passieren.
Okay, gut. Ich dachte, wir seien dann jetzt hier im journalistischen Zynismus vereint. Beim Deutschlandfunk Kultur gibt es einen Nachrufespeicher, das will ich ganz ehrlich auch sagen. Allerdings ist der so gut gesichert, dass dürfte uns eigentlich nicht passieren. Also alles, was Sie hier erfahren, ist so, wie es ist und wirklich passiert. Das versuchen wir zu checken. Ja, und insofern müssen wir heute auch nicht weiter drüber reden. Aber unser erstes Thema ist in gewisser Weise auch eins, wo nichts passiert ist. Keine neue Corona-Schutzmaßnahmen, obwohl die Kanzlerin das wollte. Darüber sprechen wir gleich. Schauen wir uns die Corona-Lage heute mal an. Kleiner Vergleich. Österreich geht ab heute, und zwar bis Nikolaus, in einen Lockdown, der den Namen auch verdient. Schulen zu, die meisten Geschäfte zu. Rausgehen darf man nur für die Arbeit und für Besorgung. In Deutschland haben die Länderchefs gestern stundenlang beraten mit der Bundeskanzlerin und die sagte dann am Ende das.
Die Bundesländer waren in ihrer überwiegenden Mehrheit der Meinung, sie wollten jetzt quasi eine Woche vor der nächsten Konferenz, bei der es mit Sicherheit Rechtsänderungen gibt, keine Zwischenrechtsänderungen machen. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass wir im Bereich der Kontakte und Beschlüsse gefasst hätten, die dann auch rechtlich umgesetzt werden. Wir müssen noch stärker reduzieren, damit wir auch unsere Ziele erreichen.
Also ich hätte mir mehr erwartet, sagt Angela Merkel am Abend. An meiner Seite Ralf Bollmann, Journalist und Autor unter anderem des Buches Die Deutsche, Angela Merkel und wir. Was sehen wir da, Herr Bollmann? Eine Kanzlerin der Machtlosigkeit?
Ja, also ich glaube, dass die Corona-Krise eine ist, die ihr vielleicht am Ende noch mehr Schwierigkeiten bereiten könnte, sogar als Flüchtlinge, Euro und was vorher alles war. Auch wenn das am Anfang nicht so aussah. Aus mehreren Gründen. Ich glaube zum einen, dass sie doch sehr da als Naturwissenschaftlerin auch denkt. Bei anderen Themen, glaube ich, hat das nicht so eine Rolle gespielt. Das war im Frühjahr sehr günstig, als man sozusagen dann die 1:1-Beschlüsse gefasst hat und einfach alles runtergefahren hat. Jetzt, wo es ja auch wieder um Interessenabwägungen geht, was ist wichtiger, Schulen auflassen, Theater auflassen, Gastronomie, Läden etc., kommt man da doch wieder in ganz normale politische Debatten, die eben mit Naturwissenschaft nicht zu beeinflussen sind. Und ein anderes Thema ist, glaube ich, auch noch, dass sie die Geduld der Leute überschätzt. Also mein Eindruck bei allem, was sie jetzt in dieser Krise gesagt hat in dem letzten Dreivierteljahr, war doch ganz stark, dass ihre Haltung dazu immer ist, ich habe zu DDR-Zeiten 30 Jahre auf den Fall der Mauer gewartet, 30 Jahre gewartet, bis ich wieder in den Westen reisen darf und solche Dinge. Da werden die Leute doch mal ein Jahr darauf verzichten können, nach Mallorca zu fliegen. Und dass doch ganz viele Leute, übrigens auch gerade auch ihre ostdeutschen Landsleute, anders sehen und das Argument vielleicht sogar umdrehen. Wir haben so lange verzichtet, jetzt wollen wir aber. Das unterschätzt sie dabei vielleicht manchmal ein bisschen.
Ja. Wie haben Sie sie erlebt gestern? Also Sie waren jetzt nicht, es ist ja im Moment immer nur ein kleiner, illustrer Kreis zugelassen.
Sie sind sehr eingeschränkt in der journalistischen Arbeit leider auch durch Corona, muss man sagen. Ja.
Aber wir haben sie natürlich alle auch auf Bildschirm sehen können. Ich finde das eigentlich immer ein bisschen zu, also so eine Tendenz boulevardesque, aber nichtsdestotrotz will ich das mal fragen, weil auch unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio, Nadine Lindner, gestern ihren Eindruck wiedergegeben hat von Angela Merkel bei uns im Programm und hat da gesagt, so entgegen ihrer sonstigen Erscheinung sei sie extrem konfus, unkonzentriert gewesen, hat nach Worten gesucht. Wie haben Sie die Kanzlerin erlebt?
Ja, also das ist zum einen, glaube ich, auch, wenn ich das so sagen darf, ein Fitnessproblem auch. Also das, was man immer gesagt hat, die Kanzlerin ist diejenige, die so Marathonsitzungen am besten durchsteht von allen. Das ist, glaube ich, inzwischen nicht mehr ganz so, was natürlich auch verständlich ist, sowohl vom Lebensalter her als auch von den Amtsjahren, wenn man das eben 15 Jahre lang gemacht hat, nonstop. Und ja, und dass sie sich natürlich jetzt an den Ministerpräsidenten auch ein Stück weit die Zähne ausbeißt. Und dazu kommt schon auch noch eine gewisse kommunikative Schwäche, die sie ja auch einfach hat. Sie ist unglaublich stark in den Zahlen und Fakten. Ich glaube, Sie könnten die Kanzlerin nachts aufwecken und fragen, wie die 7-Tage-Inzidenz im Berchtesgadener Land ist. Und das wüsste sie vielleicht sogar besser als Markus Söder. Aber sagen wir mal, diese große Erzählung, was sie jetzt in dieser Fernsehansprache im Frühjahr ganz gut hinbekommen hat, das geht jetzt halt doch manchmal in diesen Klein-Klein, wie viele Leute dürfen sich mit wie vielen aus welchem Haushalt treffen, dann doch ein bisschen unter.
Und auf dieser Sachebene, die ja da letztendlich zu diesem Streit und zu der Uneinigkeit am Ende geführt hat, da sagen ja eben die Mehrzahl der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, nicht schon wieder Änderungen vornehmen, lasst uns doch mal abwarten. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, also was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, ist dieser Gedanke, es muss irgendwie für die Leute auch noch nachvollziehbar und verständlich sein. Ich glaube, daraus ergibt sich auch so ein bisschen diese Kluft, dass einerseits ja immer noch eine riesige Mehrheit der Deutschen sagt, sie finden die Einschränkungen richtig oder wünschen sich sogar noch schärfere. Man aber doch im Alltag beobachtet, dass es so ein bisschen bröckelt. Und das liegt, glaube ich, schon daran, dass die Sachen sich so schnell ändern, so unübersichtlich geworden sind, dass man jetzt als Einzelperson auch gar nicht mehr weiß, was darf ich eigentlich oder was darf ich nicht.
Was natürlich eigentlich dafür spricht, das möglichst einheitlich bundesweit zu regeln und auch mit dem entsprechenden Tempo. Ich habe eigentlich auch Verständnis für die Haltung der Ministerpräsidenten. Man hatte ja eigentlich auch wirklich vereinbart, lasst uns erst mal schauen, ob diese Maßnahmen wirken. Nur erinnere ich mich an den Spätsommer, als Angela Merkel schon mal so eine solche Situation hatte, mit den Ministerpräsidenten gedrängt hat, damals sich nicht durchsetzen konnte, das fast schon, es war fast ein Déjà-vu, auch ähnlich sich präsentiert hat, auch ähnlich fahrig, habe ich in Erinnerung. Ja. Und dann wenige Wochen später musste man diese Linie, die sie da schon vorgeschlagen hatte, einschlagen, weil einfach die Zahlen sich so entwickelt hatten. Könnte natürlich auch wieder so kommen.
Ja, ja, klar. Ich meine, sie hat die Dynamik schon, wie soll ich sagen, also schon im Blick, auch was eine Exponentialfunktion ist, weiß sie als Naturwissenschaftlerin. Und man kann natürlich auch mit guten Gründen fragen, ob das, was die Österreicher machen, die allerdings jetzt schon sehr viel höhere Zahlen haben als in Deutschland, muss man auch sagen, im Verhältnis zur Größe des Landes, lieber kurz und harter Lockdown statt ein ewiger Lockdown-Light, der dann ja zum Beispiel auch wahrscheinlich bedeutet, dass die Gastronomie noch bis ins Frühjahr geschlossen bleibt, wenn das sozusagen das Einzige ist, was wir machen, dass wir die schließen. Da kann man sich natürlich drüber streiten, klar.
Mein Gast heute Ralf Bollmann im Hauptstadtbüro der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ein Mann mit Liebe für die Oper. Als Journalist waren Sie unter anderem früher aber auch bei der Taz für Bildungsthemen zuständig. Ich erwähne beides, weil wir mittendrin stecken in dieser Debatte. Wer muss jetzt eigentlich was an Einschränkungen leisten, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet? Jetzt versuche ich mal hier zu spalten, Herr Bollmann. Haben wir bisher eine Logik zulasten der Kultur erlebt? Müssen Kinos, Theater und Opern zu sein, damit die Schulen offen bleiben können?
Ja, das ist, natürlich ist das ein Abwägungsprozess. Das macht es ja auch so viel schwieriger als im Frühjahr, wo man einfach alles geschlossen hat. Wobei ich schon in der Kulturszene so eine Tendenz beobachte, sich da als das willkürliche Opfer zu inszenieren. So als ob es gar keinen Grund dafür gäbe, jetzt Kultureinrichtungen zu schließen. Das kommt mir manchmal auch ein bisschen komisch vor. Und auch so die, wie soll ich sagen, die allzu optimistische Planung mancher Kulturinstitutionen. Also ich bekomme von Opernhäusern jetzt auch schon wieder Einladungen zugeschickt für große Wagner-Premieren im Dezember, wo ich mir auch überlege, denkt eigentlich irgendjemand wirklich, dass das stattfinden wird?
Naja, aber da sind wir wahrscheinlich auch wieder bei dem Problem der verlässlichen Politik bisher. Ja. Ist das Stand der Beschlusslage?
Genau.
Im
ja.
Dezember kehrt das Leben zurück, ja, wie wir es vorher kannten, ja, also vor, ja, November.
Ja. Ja. Ja, das macht das Planen natürlich auch sehr schwierig. Also wenn man sozusagen von vornherein wüsste, das ist ein Jahr alles dicht, dann könnte man, also zum einen könnte man so Kulturhilfen machen wie in Frankreich, die das gleich für mehr als ein Jahr, also im Frühjahr schon gesagt haben, wir zahlen das bis Sommer 2021, weil vorher ist an geregelten Kulturbetrieb nicht zu denken. Sowas hätte man ja auch machen können. Und vor allem die Theater hätten natürlich ihre Leute auch in Kurzarbeit schicken können und dadurch ganz viel Geld gespart. Da ist allerdings die spannende Frage, die haben ja nur 20% im Schnitt ihre Einnahmen durch Karten, 80% sind Subventionen. Wenn die jetzt durch Kurzarbeit, das sind ja fast nur Personalkosten, keine Ausgaben mehr haben, was passiert eigentlich mit den Subventionen? Mhm. Müssen sie die dann zurückgeben? Werden die gestrichen, kommen die nach der Krise wieder? Da kommt man in diesem staatlichen Kultursystem, staatlich geförderten Kultursystem, das wir haben und das ja so gut ausgestattet ist wie kaum irgendwo sonst, kommt man natürlich schnell in ganz schwierige Diskussionen dann bei dem Thema.
Ja, die ja schon seit Wochen laufen, weil eben auch lautstark befeuert. Die heiße Debatte um die Schulen, die läuft jetzt gerade so richtig an, weil irgendwie klar ist und man ahnt, das kann so nicht weitergehen, wie es im Moment gerade läuft, mit einigermaßen Normalbetrieb an den Schulen. Die Bundeskanzlerin hätte das ja gestern am liebsten schon beschlossen gehabt, dass man in diesen geteilten Unterricht geht, kleinere Gruppen, die dann eben unterschiedliche Zeiten haben. Da gab es auch Widerstand aus den Ländern und ich habe auch Widerstand hier hörbar, der Familienminister von Nordrhein-Westfalen, Joachim Stampe von der FDP, der im ZDF das gesagt hat.
Die Schulen sind kein Virenschleuderapparat. Es ist ja so, sie können nicht einfach sagen, wir machen jetzt mal halbe Klassen. Sie brauchen dann im Grunde genommen fast das Doppelte an Lehrerinnen und Lehrer, die wir nicht haben. Es geht uns um die Bildungschancen derjenigen, die eben dann nicht zu Hause die Unterstützung haben, wenn sie da alleine vor dem Gerät sitzen.
Also das sagt der FDP-Politiker Stamp und genau das war ja auch der Grund, warum man gesagt hat, diesen Lockdown der ersten Phase, so können wir das nicht wieder machen.
Ja, unter anderem. Das andere Argument ist ja immer, dass dann die Eltern unter Umständen nicht arbeiten können und das Wirtschaftsleben dann brach liegt, wenn man Schulen schließt. Ja, also das stimmt natürlich alles, was er da formuliert. Ich frage mich nur, ob gerade bei den Schulen die Politik nicht doch im Sommer geschlafen hat. Nicht nur die Politik, sondern auch die Schulen selber, wo ja in Deutschland immer sehr stark die Tendenz ist, man wartet auf irgendeine Anweisung von oben, vom Schulamt, vom Ministerium, dass man da nicht während dieser Lockdown-Phase, wo ja auch die Zeit und die Ressourcen da gewesen wären, Konzepte hätte erarbeiten können, wie sowas funktionieren kann, möglicherweise tatsächlich auch mit geteilten Klassen, mit anderen Hygienekonzepten. Und das ist nach meiner Beobachtung nicht passiert. Und jetzt wird irgendwie, merkt man, huch, es kommt der Winter, es kommt der Herbst, es wird alles schwieriger. Und dann muss das ganz schnell umorganisiert werden, was ja, glaube ich, in der Praxis, wenn man sich anguckt, wie kompliziert die Aufstellung eines Stundenplans in normalen Zeiten ist,
nicht so schnell geht. Wobei ich mich auch in normalen Zeiten immer wieder wundere darüber, dass das auf die Schulen Zukunft so als ganz große Überraschung, dass man nach den Sommerferien einen neuen Stundenplan braucht und das dann auch gerne mal Tage dauert, bis der fertig ist. Aber nochmal im Ernst gesprochen, jemand wie Dietmar Bartsch von der Linken hat zum Beispiel auch diesen Vorwurf erhoben, gerade erst gestern im Deutschlandfunk, dass man den Sommer nicht genutzt habe. Jetzt sagen Sie, das Problem ist im Prinzip eines der Entscheidungsebene, aber das würde ich auf jeden Fall auch sehen. Also man sieht das ja auch konkret, die Schulleitungen warten darauf, was die Kultusministerien sagen. Die warten wiederum darauf, was die Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Kanzlerin beschließen. Was würden Sie denn da sagen? Nee, delegiert das nach unten, macht mal Pläne oder braucht man nicht diesen Rahmen? Also hat, oder anders gesagt, hat genau dieser Rahmen nicht gefehlt von oben?
Ja, das ist wahrscheinlich schon ein Punkt, aber das ist ja bei dem Thema viel schwieriger als bei allen anderen, weil die Bildungspolitik im Grunde ja die letzte Kompetenz ist, die die Länder noch wirklich haben, die deshalb auch so eifersüchtig verteidigt wird. Deshalb war ja auch nicht umsonst die Frage der Schulen das, was gestern das Umstrittenste war in der Runde. Über diese andere Frage, Kontaktbeschränkungen und so, was ja viel breiteren Raum eingenommen hat in dem Papier aus dem Kanzleramt, darüber haben sich die Ministerpräsidenten ja gar nicht so laut beschwert. Und was ich halt immer, nicht nur in Corona-Zeiten, eben schwierig finde, Bildungspolitik ist das einzige Gebiet, was die Länder haben. Es wird eifersüchtig verteidigt, aber es ist eben gleichzeitig auch ein Gebiet, wo ich sagen würde, dass sie es nicht besonders gut machen. Und das ist dann schon ein Problem.
Der Blick auf die Themen dieses Tages mit Ralf Bollmann, Hauptstadtkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und eines dieser Themen mit an den Tisch bringt mein Kollege Axel Ramlo Neuigkeiten, nämlich zu einem der spektakulärsten Verbrechen der jüngeren Zeit, der Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Da gab es jetzt Razzien und Festnahmen, und zwar in Berlin.
Quasi ein Jahr nach diesem spektakulären Kunstraub. 18 Objekte sind heute durchsucht worden, werden auch noch durchsucht. Also wir sprechen von Wohnungen, von Garagen und von Fahrzeugen. Über 1600 Beamte aus 8 Bundesländern, darunter einige Spezialeinheiten, sind im Einsatz. Und 3 dringend Tatverdächtige sind festgenommen worden. 3 Männer im Alter von 23 bis 26. Jürgen Schmidt, das ist der Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden, der erklärt hier mal, wie die Ermittlungen auf die gekommen sind.
wichtig war die Auswertung der Außen- und Innenaufnahmen der Überwachungsanlage des Residenzschlosses. Darüber hinaus ist es gelungen, neben dem Fluchtfahrzeug ein weiteres Tatfahrzeug zu identifizieren, mit dem die Beschuldigten dann Richtung Berlin geflohen sind.
Und diese drei Männer, die werden jetzt nach Dresden gebracht vor einen Haftrichter. Nach zwei Verdächtigen wird noch gesucht. Wichtig ist, was Innensenator Geisel sagt, die Ermittlungen weisen Bezüge zur Clan-Kriminalität auf. Und es soll, so berichten uns verschiedene Medien jetzt, um dieselbe arabischstämmige Großfamilie gehen, die auch hinter einem anderen sehr spektakulären Kunstraub gesteckt hat. 2017, kurz erinnern, die Bodemünze. 100 Kilo Gold, die aus einem Museum in Berlin verschwunden sind.
Von der Museumsinsel, auch richtig. Ein ganz spektakulärer Fall. Ralf Bollmann, Sie sind Wirtschaftsjournalist, Wirtschaftskriminalität zählt wahrscheinlich auch in gewisser Weise zum Ressort. Ich finde das ganz interessant. Die Clan-Kriminalität, wenn sich das jetzt alles bestätigt, scheint ganz offenbar ein Feld entdeckt zu haben, das so Hollywoodesk daherkommt. Ne?
Ja, naja, ich glaube, das liegt schon auch ein bisschen daran, weil es ein Feld ist, wo man eben relativ einfach rankommt. Also ein Banküberfall ist heutzutage nicht mehr so einfach, was auch daran liegt, dass gar nicht mehr so viel Bargeld in den Filialen ist. Und diese deutsche Kulturlandschaft ist halt nach meinem Eindruck schon relativ schlecht gesichert auch. Also nach fast jedem dieser Fälle, wir hatten ja auch neulich diesen Ölanschlag in den staatlichen Museen zu Berlin, was nun mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Clan-Kriminalität war. Aber da kam die Diskussion ja auch wieder auf. Und das ist natürlich in Deutschland auch schwierig. Ich meine, Berlin, Dresden, da reden wir schon über relativ prominente Museen, aber es gibt ja auch breit in der Fläche des Landes ganz, ganz viele kleinere Museen mit relativ hochkarätiger Kunst. Und ich persönlich bin ja fast froh, dass die es nur auf den materiellen Wert abgesehen haben. Also sowas wie diese Goldmünze aus dem Bode-Museum, der kunsthistorische Wert von diesem Batzen Gold tendierte ja gegen null. Das war ja letztlich kein schwerer Einschnitt in die deutsche Kulturlandschaft. Ich persönlich, jetzt müssen die Dresdner bitte mal weghören, finde auch nicht, dass diese Juwelen da im grünen Gewölbe, sagen wir mal, der absolute Gipfelpunkt der Weltkunstgeschichte ist. Wenn dann nebenan in die staatliche Gemäldegalerie in Dresden eingestiegen worden wäre, hätte mich da persönlich das wahrscheinlich mehr betroffen. Aber man muss sich natürlich auch mal überlegen, wenn jetzt wirklich mal Kunsträuber an den Staat gingen und dann auch noch die Gemäldegalerien leer räumen würden. Also da, glaube ich, muss sich die Kulturpolitik schon was überlegen, wie sie dafür mehr Schutz und mehr Sicherheit sorgt. Das ist auch eine Frage von Wertschätzung dessen, was wir da haben.
Mhm. Man muss natürlich sagen, die Ermittler haben auch genau deswegen eigentlich keine Hoffnung, dass sie diese Kunstschätze wiederfinden. Die gehen davon aus, dass die zum Teil schon eingeschmolzen sind. Das heißt auch aus den Kreisen der Ermittler, dass sie davon ausgehen, dass, wenn es sich also bewahrheitet, dass eben eine Großfamilie dahinter steckt, ein Clan, wie es ja oft heißt, Clanmilieu, dass es auch die Strukturen gibt, um diese Kunstschätze schnell verschwinden zu lassen.
Das war ja beim Grünen Gewölbe, bei den Juwelen, die dort entwendet werden, ja immer diese große Frage, was macht man eigentlich damit? Also wie bringt man das auf den Markt? Das würde es jetzt natürlich erklären. Ich bin natürlich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das eine romantische Vorstellung ist, dass Menschen, die Kunst rauben, idealerweise auch ein Faible dafür haben, eine Leidenschaft und das deswegen haben wollen. Das ist jetzt einfach ganz banale Kriminalität, die sich bereichern
will. Man muss auch ganz banal dazu sagen, dass die Ermittler auch davon ausgehen, dass es selten oder also nicht immer um so große Wertschätze geht. Es geht auch manchmal ganz, ganz einfach nur um Metalle, die gestohlen werden.
Aber ich habe jetzt richtig gehört, das wäre sozusagen meine nächste Frage gewesen, jetzt mit diesen Großrazzien, die jetzt stattfinden, mit so vielen Polizisten. Ich bin wirklich beeindruckt.
1600.
War ja wahrscheinlich auch die Hoffnung verbunden, dass man zumindest irgendwas noch wiederfindet?
Naja, also die Hoffnung beruht eher darauf, dass man weitere Beweisstücke findet. Also es wird gesucht nach Speichermedien, es wird zum Teil auch gesucht nach Goldstaub, es wird also gesucht nach Kleidungsstücken, um noch mehr in die Hintergründe eintauchen zu können. Und man muss ja auch dazu sagen, diese Ermittlungen haben ja nicht gestern begonnen. Das hat ja in den letzten Wochen immer mal wieder Meldungen gegeben über Fahrzeuge, die gefunden worden sind. Und ich hatte gestern mit dem Landeskriminalamt Berlin telefoniert wegen einer ganz anderen Sache. Ja. Und dann bekam ich aber die Mail zurück, ich kann leider heute nicht mit Ihnen sprechen, weil wir haben hier ein ganz großes Ding gerade am Laufen. Ich bin bis Donnerstagmorgen raus.
Das ist schön, wenn man als Journalist mal im Prinzip so bei der Recherche live erlebt, was da gerade passiert.
Absolut.
Ich muss übrigens mal an dieser Stelle echt eine Lanze brechen. Das ist mal wieder ein Beispiel dafür. Man kann ja dann und wann mal den Glauben verlieren, auch was so Justiz- und Polizeiermittlungsarbeit angeht. Aber da merkt man, wow, da ist richtig eine Maschinerie dahinter, die keine Ruhe lässt. Und eben Clan-Kriminalität ist immer wieder ein Thema. Wir wissen, wie gut das organisiert ist und dass man dann da doch reingeht.
Ja. Und klar, dass sowas dann möglicherweise auch nicht wieder passiert. Das ist ja auch der Punkt dabei.
Ja. Axel Ramlo, was gibt es 17 Uhr? Sie recherchieren weiter an dem Thema.
Wir haben verschiedene Themen geplant und interessiert vor allem natürlich mal, also bei diesem Stichwort große arabische Familien, dann denkt man natürlich ganz oft zuerst an Prostitution und an Drogenhandel. Tatsächlich gibt es aber eben neben diesen großen Coups, sage ich mal, auch sehr viel kleinere Brötchen, die da gebacken werden. Und wir wollen uns mal anschauen, inwieweit das, ich nenne es jetzt mal ganz blöd, ein Geschäftsfeld tatsächlich geworden ist.
Dankeschön, Axel Ramlo. Danke, Ralf Bollmann, bis hierhin. Blick nach Brüssel. In Brüssel, da spitzt sich gerade ein Streit zu. Ich versuche mal die Kurzfassung, Ralf Bollmann. Die EU in ihrer Mehrheit hat jetzt beschlossen, Geld gibt's nur aus den großen Töpfen der Europäischen Union, wenn Demokratie und Rechtsstaatlichkeit intakt sind in den Mitgliedstaaten. Eine Klausel, die gemacht wurde extra für Ungarn und Polen im Moment. Diese beiden Länder haben aus Ärger über diesen Beschluss jetzt den EU-Geldhahn erstmal komplett zugedreht. Der Haushalt und auch dieses riesen EU-Corona-Rettungspaket sind mit dem Veto der beiden Länder auf Eis gelegt. Da ist es nämlich anders als bei der Rechtsstaatlichkeitsklausel notwendig, dass alle 27 zustimmen. Soweit die Eskalation, Ralf Bollmann. Ist das jetzt der Moment für Verhandlungen, also klassische EU-Methode, wir finden da schon irgendwo in der Mitte eine Lösung, oder ist das der Moment, wo Brüssel und die 25 hart bleiben sollten?
Also ich würde darauf setzen, dass Ungarn und Polen da irgendwann schon einlenken werden, weil sie ja selber auf EU-Mittel auch angewiesen sind und weil die osteuropäischen Länder ja neben den südeuropäischen auch zu den Profiteuren dieses Wiederaufbaufonds gehören sollen. Trotzdem finde ich, es ist eine der schwierigsten Themen, wo ich mich auch immer sehr schwer tue, damit umzugehen, weil ich glaube, dass am Ende des Tages sozusagen die Gegenbewegung und die Verteidigung der Demokratie doch aus den Ländern selbst herauskommen muss. Da bin ich, was Polen betrifft, relativ optimistisch. Polen hat ja doch eine sehr vielfältige Zivilgesellschaft, rege Debatten. Die Mehrheiten der jetzigen Regierung waren und sind immer relativ knapp. Es gibt die Meinungsfreiheit, ist gewährleistet, es gibt freie Medien. Das ist ja in Ungarn alles viel schwieriger. Da ist die Übermacht Orbáns und seiner Partei viel stärker. Es gibt kaum noch unabhängige Medien in Ungarn. Die Mehrheiten sind auch viel größer, die er hat. Und man weiß irgendwie nicht so richtig, wie man da rauskommen soll, zumal sich das ja auch noch mit so einem merkwürdigen Nationalismus verbindet, der immer noch den Gebieten hinterher trauert, die 1919 verloren gegangen sind, von der Adria bis Siebenbürgen. Also da bin ich dann am Ende wirklich auch ein bisschen ratlos, wie man damit dann umgehen soll.
Ich meine, die Idee wäre, gerade auch diejenigen in den Ländern zu unterstützen durch EU-Maßnahmen, die eben im Moment die Minderheit sind. Das ist ja im Prinzip das Grundproblem, das in beiden Ländern dahinter steht, dass dieser Gedanke, die Mehrheit ist das Entscheidende, ja, und eben auch über Minderheiteninteressen, ja, hinweg, dass die eigentlich als Standard sozusagen innerhalb der EU, dass das nicht angegriffen werden darf.
Ja, ja, genau, das ist sozusagen ganz interessant, auch demokratietheoretisch. Also dieses Demokratieprinzip im engeren Sinne, das heißt Volksherrschaft, die Mehrheit entscheidet, steht ja im gewissen Konflikt zu den Sachen, die wir immer so locker auch zu Demokratie im weiteren Sinne dazu rechnen, die es aber ja im engen Wortsinne nicht sind, nämlich solche Sachen wie Rechtsstaat eben zum Beispiel, Minderheitenschutz. Und das ist in der Tat nicht so verankert in den Ländern. Und es ist, glaube ich, tatsächlich, deshalb habe ich auch auf die erste Frage so zurückhaltend reagiert, natürlich so, dass die sich jetzt seit 30 Jahren oder zumindest seit dem EU-Beitritt vor 16 Jahren immer die Belehrungen anhören aus dem Westen. Wir wissen ja, wie das geht, und wir sagen euch jetzt, wie ihr es machen sollt. Und dass, glaube ich, diese Art von Druck aus den alten EU-Mitgliedstaaten, in Klammern, wo auch nicht alles Gold ist und es populistische Bewegungen gibt und so weiter, Klammer zu, dass das
und Mehrheitseingriffe
kontraproduktiv sein kann.
Ja, ja. Das ist eben auch die Frage, die ich mir stelle, so sehr ich mir als jemand, der auch 5 Jahre in Brüssel in diesem Maschinenraum der Europäischen Union gearbeitet habe, dass man sozusagen auch mehr macht als nur Wirtschaftskooperation. Aber ich sehe jetzt an so vielen Punkten, dass dieses europäische Projekt sich und damit auch möglicherweise Teile der Bevölkerung und der Regierungseliten überfordert, wenn man zu viel will. Also dieses Junktim Zusammenarbeit, europäische Integration und Rechtsstaatlichkeit, vielleicht, um es nicht zu überfordern, muss man es lockern.
Ja, möglicherweise braucht man auch neben dieser ganzen Debatte über Sanktionen und so, das ist ja so Bestrafungsdiskussionen sind ja auch immer schwierig. Möglicherweise bräuchte man, was Sie ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet haben, auch so eine Art demokratisches Aufbruchsprojekt auch für Europa, gerade auch für die östlichen Mitgliedstaaten, was das Ganze irgendwie ins Positive wendet, was irgendwie auch zeigt, die sind wirklich ein Bestandteil Europas und nicht irgendwie nur so ein Anhängsel.
Wir sortieren die Themen des Tages und schauen dabei auf ein verheißenes Land, a promised land, so heißen die Erinnerungen von Barack Obama, die heute in einem ersten Teil erscheinen. Da geht es um sein Leben und die ersten 4 Jahre Obamas im Weißen Haus. Und er hat aber auch in Interviews, die er jetzt führt, Empfehlungen für heute.
My advice to President Trump is if you want at this late stage in the game to be remembered as somebody who put country first, it's time for you to do the same thing.
Also Trump solle endlich seine Niederlage eingestehen und eine friedliche Amtsübergabe ermöglichen. Trump müsse jetzt die Interessen des Landes über die eigenen stellen, sagt Barack Obama, sein Vorgänger. Ralf Bollmann ist weiter an meiner Seite, Journalist bei der FAS. Diese Botschaft ist wahrscheinlich für alle, aber ich vermute mal, Donald Trump wird sie am wenigsten hören, oder?
Ja, ich glaube, dass das bei ihm jetzt nicht den Ausschlag gibt. Aber ich meine, er hat ja schon so Andeutungen gemacht, die darauf hindeuten, dass man am Ende des Tages nicht die Polizei rufen muss, um ihn im Januar aus dem Weißen Haus zu entfernen. Es geht ja, glaube ich, darum, eben diesen Mythos der Unbesiegbarkeit irgendwie aufrechtzuerhalten und dann auch die Ausgangsposition für seine weiteren politischen und sonstigen Aktivitäten zu verbessern.
Dieser Barack Obama, der jetzt heute groß in die Medien kommt mit seinem Buch. Ich habe ja manchmal den Eindruck, in Europa, das ist fast so ein bisschen so eine Waagschale, so sehr wie wir bei Trump immer gleich das Falsche vermuten, auch mit guten Gründen, ist Obama gerade in deutschen Augen fast so was wie ein politischer Heiliger. So ein bisschen der Ersatz für Willy Brandt, habe ich manchmal den Eindruck.
Ja, ein Stück weit schon. Oder John F. Kennedy, der das große Glück hatte, jetzt was das in den Nachruhm betrifft, früh gestorben zu sein, ermordet worden zu sein, was den Mythos natürlich dann nochmal befestigt hat. Nein, aber das Verhältnis war ja auch gar nicht immer so ungetrübt. Also in der breiteren Öffentlichkeit war er immer populär, aber jetzt auf politischer Ebene fand ich auch interessant, dass er das ja doch recht offen schreibt in seinen Memoiren jetzt auch, dass Angela Merkel ihn ja am Anfang mit sehr großem Misstrauen betrachtet hat und immer die Einstellung hatte, der hält nur große Reden und schauen wir mal, was er davon hinterher einlösen kann. Das, was ja bei Merkel immer wichtig ist, Erwartungsmanagement, lieber erstmal Ball flach halten und dann die Dinge regeln, war aus ihrer Sicht bei Obama umgekehrt, aber am Ende der Amtszeit, aber das werden wir dann ja ausführlicher erst im zweiten Band vermutlich lesen.
Richtig, genau.
Haben Sie dann ja doch noch.
Also er schreibt jetzt schon im ersten Band über Angela Merkel zuverlässig, ehrlich, intellektuell präzise und auf eine natürliche Art freundlich.
Ja. Da geht es aber noch zum Teil um die Treffen während der Eurokrise, wo er sie ja zum Heulen gebracht hat. G20-Gipfel in Cannes im November 2011, ganz berühmte Szene. Da haben er und Sarkozy haben Merkel in die Mangel genommen, dass die Sonderziehungsrechte beim IWF, die in Deutschland Angelegenheit der Bundesbank sind, für die Euro-Rettung verwendet werden sollen. Und dann hat sie unter Tränen gesagt, das könne sie nicht machen, dann würde sie in Deutschland, würde Herr Weidmann eher auf den Füßen stehen und die FDP die Koalition verlassen und was weiß ich, das ginge nicht.
Wie ist das?
Sehr beeindruckende Szene.
Kenne ich gar nicht, die Szene. Wie ist das ausgegangen?
Naja, dass dieser Tränenausbruch dann doch die anderen davon überzeugt hat, dass sie wirklich nicht den innenpolitischen Handlungsspielraum hat. Und die anderen sind dann auch nicht wieder darauf zurückgekommen. Es gibt ein berühmtes Foto, wo Obama hinterher die Hand auf ihre Schulter gelegt hat. Aber das war eben, wollte ich damit nur sagen, noch nicht die Phase, in denen sie ein Herz und eine Seele waren, die beiden. Das kam dann erst in der Spätphase.
Man sagt ja über Obama, also die in Washington, die nah dran sind, die ihn da auch beobachtet haben, dass er einerseits dieser große öffentliche Menschenbegeisterer ist, der sozusagen Ton getroffen hat, Stil, auch eine gewisse sozusagen menschliche Nahbarkeit vermittelt hat, aber dann wirklich in der ganz konkreten Situation wohl sehr unnahbar gewesen sein muss. Keiner, der wirklich einen Draht aufbauen konnte. Sie beobachten ja den Berliner Politikbetrieb sehr gut, kennen da viele Protagonistinnen und Protagonisten. Kennen Sie dieses Phänomen?
Naja, ich in der Form, also vielleicht am ehesten, aber das ist nur wirklich ein ganz anderer Typ. Am ehesten hatte ich bei Franz Müntefering immer so ein bisschen das Gefühl, dass der immer sehr auf Distanz bleibt, was ja auch eine Sache ist, also ich muss man ja nicht negativ finden, hat ja auch Vorteile, diese nüchterne Art. Aber ich glaube tatsächlich, dass das in Deutschland, wo ja die Kompromisszwänge auch in der Politik vielleicht noch mal größer sind und man ja auch dann diese Ochsentour über Bundestagsmandat, Bundesländer und so weiter viel stärker macht, dass so ein Typus wie Obama, so ein Juraprofessor, eher so ein Intellektueller, ist wahrscheinlich, also aus vielen Gründen, aber wahrscheinlich auch deshalb, wegen dieser Unnahbarkeit im deutschen System ein bisschen schwerer hätte, nach oben zu kommen.
Ich habe es ja schon erwähnt im Laufe dieser Sendung. Sie haben schon mal über Angela Merkel geschrieben, 2013 war das, und haben jetzt im Prinzip die Fortsetzung schon auf dem Rechner liegen.
Also ist in Vorbereitung für das kommende Jahr, wenn sich ihre Amtszeit dann endgültig dem Ende zuneigt. Ja.
Ist es denn eigentlich, wir haben ja jetzt mit dem Fall Obama einen Politiker, der über sich selbst schreibt und eigene Erinnerungen. Tja, wie soll ich das fragen? Wahrscheinlich werden Sie jetzt sagen, es ist besser, wenn Journalisten darüber schreiben, weil da die Distanz da ist. Ne? Aber es ist natürlich schon in der Tat immer auch das Problem mit Politiker, also Erinnerungen, Autobiografien, dass die ganz häufig entweder so zwischen Verklärung sind oder im schlimmeren Fall Langeweile, weil sie niemandem wehtun wollen.
Ja, klar. Und das ist natürlich, also ob man das für bare Münze nehmen darf, ist eine andere Frage. Also ich meine, ich habe ja für mein Merkel-Buch auch ganz viel biografische Literatur verarbeitet, weil von vielen der Leute, mit denen sie zu tun hatte, gibt es ja schon Autobiografien inzwischen, von dem erwähnten Franz Müntefering bis Christian Wulff und was weiß ich. Aber man muss das natürlich wirklich immer mit sehr großer Vorsicht genießen. Und ich würde als Leser immer sagen, lesen Sie lieber eine Biografie eines Journalisten, der die Fakten gewichtet und einordnet, als die Autobiografie des Politikers selber.
Gut, dann ergänze ich an dieser Stelle, bis das neue Buch von Ralf Bollmann vorliegt über Angela Merkel, hätten Sie Zeit, noch bei Barack Obama sozusagen im Politiker-Original reinzuschauen. Heute erscheint ein verheißendes Land. Ralf Bollmann war mein Gast in dieser Stunde im Deutschlandfunk Kulturwirtschaftskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, früher bei der Taz. Ist wahrscheinlich jetzt ganz knapp und vorurteilsbelastet gedacht, wenn Sie bei der Taz fahren. Sie kaufen Ihre Äpfel wahrscheinlich nur Bio, oder?
Ehrlich gesagt, ich kaufe nicht viel Obst. Ich finde, Gemüse reicht für eine gesunde Ernährung vollkommen aus.
Okay, gut. Dann bleibt Ihnen das erspart, was Sie jetzt hier gleich im Deutschlandfunk Kultur erfahren werden, nämlich wie häufig ein konventioneller Apfel gespritzt wird. Es sind über 30 Mal. Herr Bollmann, vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Sehr gerne.